Jesus, ich danke dir, dass deine Worte nicht alt und abgestanden sind, sondern dass du wirklich lebendig bist, dass du da bist, dass du redest. Herr, und jetzt sprich hier in unserer Mitte. Mach, dass Worte persönlich ins Leben hineinwirken, dass Herzen verändert werden, dass Sünder umkehren, dass Vergebung geschieht heute Morgen, dass deine Liebe neu in unsere Herzen ausgegossen wird. Komm, du Geist Gottes, wirke unter uns. Amen. Wer ist Gott? Wer bist du? Wer ist Gott? Wer bist du? Ein Pharisäer, das, was ich vorlese, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 36. Wer seine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen, lest mit. Das ist immer gut, wenn man das vor Augen hat. Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 36. Ich lese nach der Genfer Übersetzung, nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was das für eine sündige Person da ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückbezahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Verrückt vor Liebe. Verrückt vor Liebe, so hieß mal eine Predigt von Theo Lehmann. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere hier noch Theo Lehmann kennt. Das ist ein faszinierender Prediger. Wenn euch da mal eine Predigt in die Hände fällt, das ist echt klasse. Verrückt vor Liebe. Wie verrückt muss man eigentlich sein, wenn man beschließt, ich bin bereit, für jemand anders zu sterben? Wie verrückt muss man da eigentlich sein? Wir kennen so manche Erzählungen aus Konzentrationslagern, wo ein Pfarrer Kolbing bereit war, sein Leben zu lassen für jemand anderen. Es gibt noch andere Geschichten. Wie verrückt muss man sein, sein Leben für jemanden anders zu geben? Wie verrückt muss Gott sein, dass er für dich gestorben ist? Verrückt vor Liebe. Die Bibel erzählt, wie voll Gott mit Liebe ist. Ja, dass sein Wesen die Liebe ist. Dass er dich so sehr liebt, dass ihn nichts aufhalten konnte, seinen Plan zu verwirklichen. Er hat, noch bevor du geboren warst, einen Plan für deine Rettung sich ausgedacht. Er hat sich ausgedacht, wie es sein kann, dass du von dem ganzen Mist deines Lebens erlöst wirst. Und er hat diesen Plan in Wirklichkeit umgesetzt. Er ist Mensch geworden. Er ist in diese Welt gekommen, in einen Stall, wo Ochs und Esel sich gute Nacht sagen. In einen Stall ist er Mensch geworden. Man hat versucht, ihn umzubringen. Man hat ihn verspottet und verschmäht. Und letztendlich hat er gesagt, so, jetzt ist es soweit. Und ist nach Jerusalem gegangen, hat sich verhaften lassen, schlagen lassen, foltern lassen und ist gestorben. Wie verrückt muss man sein, so einen Weg auf sich zu nehmen? Gottes Herz brennt vor Liebe für dich. Wenn du denkst, das gilt vielleicht für alle anderen, aber für mich? Es gibt auch unter Christen so ein bisschen eine falsche Demut, wo man sagt, ja, das ist ja alles richtig, aber es wäre ja nicht nötig gewesen. Doch, es war nötig. Gott ist gestorben am Kreuz für dich, dass du neues Leben haben kannst. Und dieses Angebot gilt, egal ob du das heute zum ersten Mal hörst oder ob du das zum 500.000. Mal hörst. 500.000. ersten Mal. Gottes Liebe gilt für dich. Er ist so verrückt nach dir. Kennt ihr verliebte Paare, die so verrückt aufeinander sind? Die kriegst du kaum auseinander. Als meine Frau und ich verlobt waren und die Hochzeit geplant haben und so und in der U-Bahn unterwegs waren, man hätte kaum ein Blatt Papier zwischen uns gekriegt. So eng saßen wir aufeinander, verrückt vor Liebe. Gott liebt dich so sehr. Wenn das dein Herz nicht fassen kann, wenn dein Herz hart geworden ist über die Jahre, dann lass zu, dass Gott anfängt, an deinem Herzen zu arbeiten. Dass Gott eine Herzoperation bei dir durchführt und dein Stein gewordenes Herz rausnimmt. Ja, das kann einem sogar als Christ passieren. Dass man so weit inzwischen weg ist von der Liebe Gottes. Und lass Gott neu daran. Und lass ihn dein Herz austauschen. Verrückt vor Liebe. Verrückt vor Liebe, wenn diese Liebe dich wirklich erreicht, wenn diese Liebe mehr ist bloß als eine Emotion, als ein nettes Gefühl im Gottesdienst, wenn diese Liebe dich wirklich erreicht und anfängt, dein Herz zu verändern, dann hält es dich auch nicht an dem Platz, wo du bist. Dann fängt es an, dich dermaßen zu verändern. Diese Frau hat was absolut Verrücktes getan. Sie wurde von der verrückten Liebe Gottes so erfasst, dass sie es Esstisch. Und meine Frau hat immer gesagt, du Andreas, wenn das nicht so ein Liebesgeschenk von lieben Menschen gewesen wäre, lass es uns doch abhängen. Und als wir dann hier rübergezogen sind, wir haben es letztendlich jetzt nicht mehr aufgehängt. Jesus ist nicht unser Gast. Jesus ist mein Herr und mein Vater, mein liebender Vater. Ja, er ist sogar noch mehr. Er ist mein Liebhaber. Ist Jesus dein Liebhaber? Ein Liebhaber hat Lieb. Und zwar mit einer Liebe, die verändert. Einer Liebe, die neu schenkt. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen. Jesus lässt sich auch einladen. Und hatte am Tisch Platz genommen. Das ist so die erste Szene. Am Tisch Platz genommen ist, man hat sich damals nicht wie bei uns auf Stühle gesetzt und um einen Tisch gesetzt, sondern der Tisch war etwas niedriger und rundherum waren Polster und man hat sich auf die Polster gelegt. Die Füße schräg nach hinten weg, so dass man nach vorne, so halb auf der Schulter des Nachbarn, dann am Tisch dran war. Und so hat man gegessen. So hat man Gemeinschaft gehabt. Deswegen ist die Frau auch so leicht an Jesu Füße gekommen, weil die Füße schräg nach hinten weg waren. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Dieses Flittchen war bekannt. Entschuldigung, die Worte. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl, dieses teure Salböl, und ging dorthin. Sie hat ein ganzes Jahresgehalt, alles auf eine Karte gesetzt. Sie ging dorthin. Was hat sie bewegt, dorthin zu gehen? Ich weiß es nicht. Was hat sie von Jesus gehört, dass sie losging? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube zu wissen, was dahinter steht. Denn die Bibel erzählt davon, dass Gottes Heiliger Geist Menschen anrührt. Vielleicht heute Morgen auch dich. Gottes Heiliger Geist rührt Menschen an. Und wenn wir uns auf dieses Flüstern von ihm einlassen, auf diesen Windhauch, auf diesen zarten Impuls, dann kann unser Leben anders werden. Das Leben dieser Frau ist anders geworden. Hat so eine dramatische Wende bekommen, wie es menschlich eigentlich nicht vorstellbar war. Die wäre nie aus ihrer Rolle in der Gesellschaft rausgekommen, selbst wenn sie es gewollt hätte. Aber ihr Leben ist anders geworden, aus der Liebe Gottes. Und unser Gott ist dasselbe damals und heute. Wenn die Liebe Gottes dich nicht erreicht, dann fang an, ihn neu zu suchen. Die Bibel verspricht, in der Bibel verspricht mir, wer sucht, der wird finden. Suche Gott. Suche seine Liebe. Und er wird sich finden lassen. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie ist in die Höhle des Löwen gegangen. So sagt man in der Redewendung. In der Höhle, wo ein Löwe drin ist, geht man nicht rein, das ist verrückt. Als eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebensstil bekannt war, in das Haus eines Pharisäers zu gehen, der für seinen moralischen Lebenswandel bekannt ist und der alles ganz genau nimmt, der sogar die Gewürze 10% davon abwiegt und noch spendet. Hast du das schon mal versucht beim Kochen, so die Gewürze immer 10% davon noch zur Seite zu legen und noch irgendwo zu spenden? Von Kümmel, 10% auf Seite, gehören Gott. Der hat es wirklich ganz genau genommen. Diese Frau hat gewagt, dahin zu gehen. Jetzt war es damals so, dass es üblich war, wenn jemand Menschen empfangen hat, Gäste empfangen hat, dann durften auch andere, die an den Gesprächen teilhaben wollten, auch mit in die Wohnung kommen. Das ist für uns heutzutage unvorstellbar, war seltsam, aber Menschen durften reinkommen. Deswegen, als Jesus dort eingeladen war, standen sicher noch viele andere so an den Wänden im Raum. Die haben vielleicht nicht unbedingt was zu essen mitgekriegt, aber sie konnten dabei sein. Und so ist, glaube ich, die Frau auch in dieses Haus gekommen. Und sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, seine Füße schräg nach hinten gestreckt. Er war vielleicht im Gespräch. Da steht noch nichts davon da, dass er sich ihr zugewandt hat. Aber irgendetwas hat diese Frau erreicht. Vielleicht hat er was gesagt in einem Gespräch. Vielleicht hat sie, weil sie ihm so nah war, seine Liebe in ihrem Herzen gespürt. Und sie bricht in Weinen aus. Und ihre Tränen fallen auf die Füße von Jesus. Da trocknet sie ihm die Füße mit ihrem Haar. Langes Haar. Langes, offenes Haar. Auch darüber gäbe es einiges zu sagen. Sie küsst die Füße. Sie wird ganz intim zu Jesus. Wir haben mal in Hamburg in einer Gemeinde so unter den Mitarbeitern mal eine Fußwaschung gemacht. Allein das war schon eine Überwindung. Habt ihr mal sowas mitgemacht? Jemand anderem die Füße zu waschen? Dem Ehepartner geht vielleicht noch, aber einem fremden Mitarbeiter, einem, eigentlich sollte er ja nicht fremd sein, jemanden, der zur Gemeinde gehört, einen anderen aus der Gemeinde. Wie wäre das, wenn ich jetzt rübergehen würde, eine Schüssel Wasser holen würde? Würden wir einander die Füße waschen? Das ist schon eine Herausforderung. Und diese Frau, die hat nicht nur mit ihren Haaren die Füße Jesu abgetrocknet, die hat die Füße sogar geküsst. Verrückt vor Liebe. Da hat etwas ihr Herz erreicht, was so vorher nicht da war. Wie leicht versuchen wir uns zu identifizieren, und meistens nicht mit dem Pharisäer, aber wo ich gedacht habe, wie viele von uns Leuten, die mit Jesus Christus so lange unterwegs sind, wie viel von dieser Liebe ist wirklich bei uns noch da? Oder wie viel sind wir wirklich inzwischen auf der Seite des Pharisäers? Der hat Jesus nicht einmal eine Schüssel zum Füßewaschen gegeben. Wenn man draußen mit den Sandalen unterwegs war, Israel, Staub, und man ist ins Haus gekommen, war das eigentlich ein Zeichen von Gastfreundschaft, wenn man jemanden eine Schüssel Wasser gegeben hat oder ihm die Füße gewaschen hat. Er hat sich ein bisschen kühl, distanziert, zurückgehalten. Er wollte sich nicht genau zu Jesus positionieren. Und auch in unserer heutigen Gesellschaft fällt es ja Menschen immer schwerer, sich zu positionieren. Diese Frau hat sich ganz klar zu Jesus positioniert. Sie hat ihm sogar die Füße geküsst. Wenn die Liebe Gottes dich erreicht, dann bleib nicht kalt distanziert, sondern positionier dich für Jesus. Und da ganz eine Anmerkung, da sind wir ganz nah an unserer Jahreslosung dran. Weil Leute werden dich dann für verrückt erklären. Leute werden sagen, also du mit deinem Jesus-Gehabe und dass du den und den Punkt in deinem Leben anfängst zu ändern, das ist doch verrückt. Und sie werden dich vielleicht, wie sagt man, gerade noch von hinten anschauen. Aber genau darum geht es. Die Jahreslosung über diesem Jahr heißt ja, wir haben hier auf der Erde keine bleibende Stadt, sondern wir haben eine Sehnsucht, die zukünftige Stadt suchen wir. Dieser Satz direkt davor steht, wir nehmen die Schmach Jesu auf uns, weil wir hier eben keine bleibende Stadt haben, sondern weil wir die zukünftige suchen. Die Frau hat das auf sich genommen, dass sie für verrückt erklärt wird. Mensch, die geht daher. Sie hat das auf sich genommen, für verrückt erklärt zu werden, weil sie brennend vor Liebe war. Und sie hat die Schmach auf sich genommen, dass Menschen auf sie herabschauen. Was macht die denn da? Denn sie wusste, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte es nicht so formulieren können, aber ich bringe das jetzt in Verbindung mit unserer Jahreslosen. Sie wusste, ich habe hier keine bleibende Stadt, aber ich habe ein Zuhause bei meinem Gott. Und genau das drückt das aus, das himmlische Jerusalem, die Stadt, nach der wir laut Jahreslosung uns sehnen. Ich weiß nicht, ob du dich danach sehnst. Das ist die Stadt, der Ort, wo wir ein Zuhause haben. Ich will euch das mal kurz, ich springe mal ganz kurz, vorlesen. In Offenbarung 21 heißt es: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das sind die Menschen, die zu Jesus gehören. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Die Gemeinde ist die Braut Jesu. Und der Bräutigam, das ist Jesus Christus selber. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Die Jahreslosung heißt: Nach der zukünftigen Stadt sehnen wir uns. Ich sehne mich danach, mit Gott so enge Gemeinschaft zu haben, dass kein Blatt Papier mehr zwischen uns passt. Ich sehne mich danach, mit Gott so eng zu sein. Seht, Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Immer bei ihnen sein. Gott wird uns nicht allein lassen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Gott kennt deine Tränen, warum du weinst. Gott wusste in dem Augenblick, als diese Sünderin geweint hat, warum sie weint und ihre Tränen auf seine Füße fallen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keinen Schmerz. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Das, was früher war, ist vergangen. Gott liebt dich. Und wisst ihr, das fängt nicht erst irgendwo in der Ewigkeit an. Diese Stadt, nach der wir uns sehnen, kann jetzt zubereitet werden. Es heißt an so vielen Stellen in der Bibel für die Gemeinde Gottes: Bereite dich vor, dein Bräutigam kommt. Und Jesus sagt, als er gekommen war, hat seine Botschaft geheißen: Seht, das Himmelreich ist nahe gekommen. Das Reich Gottes bricht heute an. Die Bibel kennt diesen griechischen Ausdruck Kairos. Kairos ist im Gegensatz zu Kronos. Kronos kennen wir ein bisschen vom Chronometer, vom Zeitmessen. Ist Kairos der Zeitpunkt. Und Jesus sagte: Jetzt ist der Zeitpunkt der Gnade und der Liebe Gottes. Jetzt ist Gott da. Jetzt ist Gott für dich da. Und diese Frau hat das nicht verstreichen lassen. Du hast ein hartes Herz. Woher kommt das? Lass dich ganz neu anrühren von der Liebe Gottes. Fange ihn an, neu zu suchen, denn sein Herz brennt für dich. Und dann werd wie diese Frau. Reagiere auf seine Liebe. Lass dich verrückt machen von ihm. Lerne Jesus neu kennen. Sehne dich nach dieser neuen Begegnung mit ihm, nach dieser Intimität. Wisst ihr, alles andere hat keinen Wert. Ich bin gespannt auf unsere Fasten- und Gebetswoche. In dieser Woche wollen wir ganz bewusst drauf schauen, was es heißt, aus dieser Beziehung zu kommen. Und ich betone es nochmal: Wenn du diese Beziehung nicht hast, dann hat alles andere keinen Wert. Das gilt nicht nur für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nie sich auf so eine Beziehung eingelassen haben. Dann kann heute für dich der Kairos sein, der Zeitpunkt, dich erstmalig darauf einzulassen. Nein, das gilt auch für jeden Einzelnen, der vielleicht schon Jahre mit Jesus unterwegs ist. wenn du merkst, dir ist diese Liebe abhanden gekommen, dann lass dich neu einladen. Eigentlich ist mit diesem Punkt alles gesagt. Ich habe meine Bibel zugeklappt, ich habe diesen Schutzrahmen drumherum getan, denn was du brauchst, ist eine intime Beziehung zu ihm, zu Jesus Christus. Wenn du als Christ schon so viele Jahre ohne ihn unterwegs bist und deine Liebe kalt geworden ist, vielleicht gilt dann das Wort aus der Offenbarung 2, wo eigentlich an die Gemeinde in Ephesus gerichtet war, wo Gott sagt, wo Jesus zur Gemeinde sagt, eins habe ich. Du machst so viel richtig in deinem Leben, aber es geht nicht um Tun, sondern komm zurück zur ersten Liebe. Ich liebe dich, sagt Gott, und ich möchte dir das in dein Herz hineinsprechen. Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Und seine Liebe ist mehr als nur ein warmes Gefühl. Seine Liebe ist so stark, dass es die Welt verändert. So stark, dass es eine neue Erde geben wird. Ich liebe dich, sagt Gott. Ich möchte gern rumgehen und jeden von euch in die Augen schauen und sagen im Namen Gottes, ich liebe dich. Gott liebt dich so sehr. Bist du bei ihm? Alles andere hat keinen Wert. Das frömmste christliche Leben hat keinen Wert, wenn deine Beziehung zu ihm kalt geworden ist. Er liebt dich. Weißt du, und das kannst du nicht produzieren. Du kannst nicht hergehen und sagen, ab jetzt ist meine Liebesbeziehung wieder heiß zu ihm. Ich kann nicht produzieren, dass meine Frau mich liebt. Aber das ist die gute Nachricht. Wir sagen ja, die Bibel ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Er liebt dich und er möchte neu mit dir anfangen. Ich liebe dich, mein Kind. Ich liebe dich, meine Tochter. Jesus, ich möchte werben, ich möchte einladen. Und ich merke, wie die Worte einfach zu kurz greifen. Und ich bete jetzt, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns wirkst. Herr, verändere unsere Herzen. Da, wo Blockaden sind, dass wir deine Liebe nicht mehr empfangen können, weil Verbitterung aus alter Zeit uns zurückhält. Ich bitte dich, dass du diese Blockaden wegräumst, dass deine Liebe uns erreicht, ganz neu erreicht. Da, wo wir in Gewohnheit kalt geworden sind und dich verloren haben. Herr, da komm neu zurück. Komm neu zurück in unsere Nähe, in unsere... Herr, wir brauchen dich. Du sagst, du liebst uns. Herr, und vielleicht spüre ich das nicht. Vielleicht spürst du das. Herr, wir möchten uns neu ausstrecken danach. Komm, komm, Geist Gottes. Komm und wirke unter uns. Gieß neu aus die Liebe, die vom Thron des Vaters fließt, wie ein Strom. Lass uns erfasst werden von dieser Liebe. Komm, du Geist Gottes, und lass du uns neu berührt werden von der Liebe, die übers Kreuz kommt, die uns ein neues Leben ermöglicht. Danke, danke, Jesus, dass du hier bist, dass du Sehnsucht stillst. Danke für da, wo du jetzt gesprochen hast, da wo Menschen jetzt spüren, dass du wirklich da bist.